Herzlich willkommen zu LK Jazz, das ist Ihr Lieblingspodcast zum Thema Jazz. Wir sind zwei Musiker, die sich irgendwie als Jazzmusiker identifizieren, aber tatsächlich vorwiegend andere Musik spielen. Trotzdem, wir behandeln in diesem Podcast Woche für Woche Jazzmusik aus einer popkulturellen Perspektive und Popmusik aus einer jazzmusikalischen Perspektive. Mehr dazu gäbe es auch auf 150, wenn ihr dazu noch mehr Erklärungen wollt. Ich begrüße am Mikrofon Felix Weigt, sitzt mir gegenüber.
Schönen guten Abend, ja.
Und mein Name ist Lambert. Wir sind mittlerweile in der Folge 154 angekommen. Genau. Ich gucke nur gerade noch, ob ich da irgendwas vergessen habe, was ich hier professionellerweise am Anfang sagen sollte. Ich glaube aber, ich bin durch, oder?
Ich glaube, du hast alles gesagt, was wir...
Wieso hast du eigentlich dafür entschieden, dass wir immer die Folgennummer ansagen? Das steht hier ja drin.
Das war zu Beginn des Podcasts, war das so gang und gäbe.
Da haben Weil man so stolz sein kann, ja, auf die steigenden...
Dann hieß es so, jetzt schon Folge 20, 21, 22, haben wir immer angesagt. Ja, ja. Und dann habe ich aber auch schon irgendwann mal gedacht, das ist doch irgendwie auch scheiße mit diesen Nummernansagen. Stell dir mal vor, es fällt eine aus oder es muss irgendwie eine in den Giftschrank. Dann fehlt die ja. Mittlerweile denke ich, hey, komm, all in. Wir sagen's. Kein Netz, kein doppelten Boden, wir können nicht faken.
Ja. Okay, also, ich gehe durch Neukölln und ich denke, was ist das denn? Überall Plakate von einer Musik, die aufgeführt wird von einem Kollegen von mir, iNaudi.
Ja.
Schon mal von gehört?
Na klar.
Ja. Ja, und der spielt aber mittlerweile gar nicht mehr selbst. Das ist ja die Idee, die ich eigentlich eingangs mit Lambert auch hatte. Also, dass man halt eigentlich so eine Art Franchise gründet und dann halt wie heutzutage auch Mozart aufgeführt wird. Also gar nicht mit ihm selbst, sondern von irgendwelchen anderen Pianisten. Mittlerweile das auch mit iNaudi gemacht wird. Im Kammermusiksaal. Also richtig groß. Burak Cebi, offensichtlich ein türkischer Pianist, der dann diese Musik interpretiert. Würdest du sagen, damit hat es iNaudi in die Hochkultur geschafft?
Das ist, ich dachte, der ist schon in der Hochkultur.
Ach so, ja.
Ich bin da nicht so drin. Kannst mich wirklich keine Sachen über iNaudi fragen. Ich habe diesen Film gesehen. Ziemlich beste Freunde. Daher kenne ich Ludovico iNaudi. Ich weiß gar nicht, wie das sonst klingt. Und der hat, glaube ich, auch mal auf der Eisscholle Klavier gespielt. Kann das sein?
Er hat auf der Eisscholle Klavier gespielt und er hat immer so einen Lampenschirm mit auf der Bühne.
Ja.
Und er wohnt in Piemont, also da, wo die Kirsche in diesem Schokoladending herkommt. Ne? Wie heißt das noch? Moncherie.
In Moncherie wohnt er.
Ja, in Moncherie wohnt er. Aber das muss man einem ja auch nochmal irgendwie begreiflich machen. Moncherie klingt ja französisch, Piemont klingt auch erstmal so, könnte in Frankreich sein, ist aber ja in Italien. Wie passt das denn eigentlich zusammen? Und das Ganze wird bewohnt und begossen, also diese Kirsche wird eigenhändig begossen von Ludovico iNaudi jeden Tag.
Aber Bad Piemont wiederum, da kommt man dran vorbei, wenn man von Hannover nach Paderborn mit dem Regio fährt. Ja. Bad Piemont in Niedersachsen, finde ich, klingt herrlich.
Okay, aber da gibt's keine Moncherie-Kirschen.
Weiß ich nicht.
Okay.
Kann ich dir nicht sagen. Also iNaudi, keine Ahnung, ich finde die Idee gut, weil das haben wir eigentlich schon sehr früh gelernt im Wirtschaftsunterricht. Richtig Geld verdienen kann man nur, wenn man andere Leute für sich arbeiten lässt. Zum Beispiel die Gruppe ABBA hat das ja quasi genial gemacht, sich selber geklont in Form von so Hologramm und ist dann doch in London, glaube ich, aufgetreten, 20 Mal oder sowas. Da gab es so eine ABBA-Hologramm-Show.
Genial, ja.
Ja, finde ich auch genial. Und ich glaube, es gab tatsächlich Live-Musiker, die dann mit den Hologramm zusammengespielt haben.
Ja, absoluter Wahnsinn. Also wirklich, seitdem ich Lambert bin, gibt es halt immer wieder diese Stimmen in meinem Umfeld, die sagen, das müsste man doch eigentlich auch machen können und so. Und dann lässt man verschiedene Lamberts überall auf der Welt auftreten. Dann haben wir sogar schon mal so einen Film gedreht, Becoming Lambert, wo ich andere Menschen dazu ausbilde, Lambert zu werden, damit sie meine Performance übernehmen können, weil ich das ja nicht alles selber machen kann, weil das Wichtigste ist natürlich die Musik und nicht unbedingt der Komponist tritt eigentlich hinter der Musik, die er geschrieben hat, zurück. Und lässt sie für sich sprechen. Das ist jetzt gar nicht so wichtig, eigentlich ja, dass ich das spiele. Das könnte ja jeder auch, andere auch, der ein bisschen Klavier spielen kann. Man muss ein bisschen üben und dann geht das. Aber ich habe das nie gemacht, sage ich jetzt einfach mal so, weil ich natürlich dann doch denke, ach, es gibt ja vielleicht doch so eine Art Kult um meine Figur, um meine Bühnenpersona und so. Und dann könnte es ja sein, dass Leute das merken und sich dann verkohlt vorkommen. Dabei ist das eigentlich Quatsch, weil es geht ja niemand ins Konzert. Und ja, an dieser Stelle möchte ich mich mit Mozart vergleichen und sagt so, Moment mal, da ist gar nicht Mozart auf der Bühne, wenn Mozart gespielt wird.
Die Frage ist jetzt bei dir auch so ein bisschen, ich will das jetzt nicht kleiner reden, als es ist, diese ganze Lambert-Geschichte, aber hattest du mal das Gefühl, die Nachfrage war so groß, dass du jetzt...
dass ich zwei gleichzeitig spielen können?
Ja.
Na gut,
das die hätte sogenannte man ja Doppelbuchung, der Doppelschnapp.
Das hätte man ja organisieren können. Also man hätte es ja einfach selber einfach anregen können. Ja. Andere Leute organisieren Listening-Partys, wenn ihr Album erscheint mittlerweile. Ne? Das ist ja so ein gängiges Konzept. Ja. Gerade in der Neoklassik-Szene. Da wird gerne in den ganzen Listening-Bars dieser Welt, die ja wirklich aus dem Boden sprießen. Ich weiß nicht, wie das in Hamburg ist, aber in Berlin gibt es mittlerweile so einige davon. Und da werden dann gerne mal die Alben auf Vinyl aufgelegt, also quasi als Release-Party.
Ja, wie gesagt, ich bin ja immer noch so ein bisschen in den LK Jazz Retro-Wochen. Ich habe gerade wieder alte Folgen gehört, da haben wir auch über Listening Bars geredet, vor drei Jahren, weil ich die Playlist vervollständigt habe. Mhm. Listening Bar jetzt bei mir kein Thema mehr. Wir hatten überlegt, die höchste Eisenbahn-Release-Party in so einer Listening Bar zu machen. In Berlin war aber irgendwie auch keine guten Angebote, die wir da bekommen haben. Die haben sich nicht darum gerissen, unsere Release-Party zu machen. Dann haben wir das anders gemacht. Ich weiß nicht. Erzähl mal von den Listening-Bars in deiner Nähe. Hast du da was entdeckt?
Nee, ich gehe da nicht hin. Ich war, glaube ich, erst einmal in so einer Listening-Bar. Da war eine Party. Aber ich habe noch nie irgendwie diesen Abenden beigewohnt, wo dann halt ich glaube, das läuft dann sehr professionell ab. Da wird dann diese Platte aufgelegt, kommt ein Herr. Meistens ist es ein Herr, denn Vinyl zieht eher Herren an, muss man ja sagen. Der dann halt mit Handschuhen die Platte abreibt, also abpinselt, so, damit sie auch gut klingt. Und dann wird sie aufgelegt. Und dann sind da so ECM-Abende oder keine Ahnung, was da sonst, so stattfindet. Aber ich habe nur davon gehört, ich war nie da. Es ist ja ein japanisches Konzept offensichtlich. Ich wurde unterrichtet, dass das irgendwie so eigentlich einen studentischen Hintergrund hat, was man ja gar nicht eher denken würde, so, sondern eher, man denkt, das ist eher was für alte Lederjacken tragende Herren. Ist so dieser Rolling Stone Weekender-Typ, der auch mal auf eine Listening Bar geht. Aber das scheint in Japan nicht aus dieser Szene herausgewachsen zu sein, sondern eher so Studenten.
Na, für mich eigentlich ganz logisch. Einer hat die Platte und mehrere Leute können sie hören. Und deswegen lädt man Leute zu Plattenhören ein. So kann man doch Geld sparen.
Ja, ist ja auch super. Also wie gesagt, ich vermisse ja auch meine Stereoanlage. Im Wohnzimmer mittlerweile habt ihr nur noch so eine blöde USB-Box, Bluetooth-Box stehen, die irgendwie cool aussieht, macht was her von der Firma Marshall, aber klanglich ist es eigentlich nicht das Gleiche. Ich glaube, so geht's vielen. Und dann denken dich die Leute, Mensch, da könnte man heute auch mal einfach im Hörerlebnis, wenn man so eine Platte hört, auch wieder Qualität walten lassen und sich dahin begeben, wo man dann tatsächlich ja auch so durch so einen Gruppenzwang nicht aufs Handy gucken kann und halt sich wirklich dann über die Dauer der LP einfach nur der Musik hingibt.
Ja, ich finde es so ein bisschen lame, dass es ja auch Musik vom Medium ist. Also wenn ich jetzt ausgehe, dann würde ich, glaube ich, auch lieber entweder in eine normale Kneipe gehen, wo ich laut reden kann, oder halt in ein Konzert. Ich weiß nicht, Listening Bar ist so eine, das ist so ein Zwischen, für das ich persönlich nicht so einen Bedarf habe. Aber gut.
Ja gut, aber wenn du auf ein Konzert gehst, dann hast du oft ja auch einen Backtrack laufen, der unten drum buff, 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 buff macht, so damit alle Leute schön angeregt werden zu tanzen. Und der wird ja oft auch nicht live gespielt, dabei spielen dann irgendwelche Leute dazu noch, was weiß ich, Klavier.
Oh, das ist ja wieder dieser Kulturpessimismus hier. Ich werde doch bestimmt ein Konzert ohne Backing-Tracks irgendwo erleben können.
Ja, natürlich, wenn du zum Lambert-Konzert gehst. Ich war aber bei einer ganz ähnlichen Besetzung, gerade vorgestern mit Nagel. Und das war wirklich ein einschneidendes Erlebnis, weil die ersten vier Tracks wurden mit Backtrack gespielt, damit die Leute so ein bisschen ins Tanzen kommen. Und der vierte ohne.
Wo warst du?
Ich sag jetzt nicht den Namen dieser Band, die ist nämlich eigentlich gut. Also ich habe, glaube ich, schon viel verraten. Ähnliche Besetzung, wie wenn wir auftreten. Ähnliches Genre auch. Fantastische Musiker. Genau, aber ersten vier Tracks wurden mit Backtrack gespielt, viertes nicht. Und auf einmal löste sich diese Stimmung im Publikum so komplett und die Leute drehten durch und es gab viel mehr Applaus und es fing an zu atmen, weil die Musiker auf einmal die Möglichkeit hatten, sich aufeinander zu beziehen und nicht auf den statischen Backtrack. Es war wirklich, also klar, es kann natürlich sein, dass das jetzt durch meine Ideologie geprägt ist, dieses Werturteil. Aber ich meine wirklich, und meine Begleitung hat mir das bestätigt, dass es einen kompletten Stimmungswechsel gab.
Also wer jetzt nur Bahnhof versteht, wir sind irgendwie bei Folge 145 oder sowas, ne?
Da haben wir das Thema schon öfter, wir haben das, glaube ich, öfter schon mal aufgegriffen. Ja.
Genau, nur weil du jetzt da so reinspringst. Irgendwo, in den 40ern, da gibt es irgendwo so eine Folge, die sich mit diesem Thema Backing-Tracks beschäftigt. Ja, da warst du was auf der Spur. Bisschen so wie meine Lautstärke-Psychose.
Es ist ein bisschen so, ja. Also es ist wirklich, man kann das ja gerne machen. Und man will die Leute zum Tanzen bringen. Man möchte vielleicht auch in verschiedenen musikalischen Formaten stattfinden. Zum Beispiel, ne, irgendwie so ein bisschen konzertanter, aber auch auf einem Techno-Festival oder so. Deswegen wird das ja gemacht. Da kann man vielleicht so ein bisschen mehr Gigs abgreifen, vielleicht auch nochmal ein anderes Publikum akquirieren. Ich würde schon mittlerweile wirklich hart urteilen, dass man sich dadurch wahrscheinlich vielleicht businessmäßig Optionen erweitert, aber sich eigentlich gegens Musikmachen entscheidet. Also es ist wirklich diese direkte Bezugnahme auf Mitmusiker und Raum wird halt dadurch torpediert, dass du halt diese statische Komponente mit einbeziehst. Und es ist nicht das gleiche Erlebnis. Ich würde sagen, das transportiert sich sofort aufs Publikum. Und wenn ihr es macht, zieht es durch. Also das würde ich sagen. Also wenn es gemacht wird, dann bitte durchziehen. Weil ab dem Zeitpunkt, wo man merkt, alle sind eigentlich happier, das Spielgefühl überträgt sich aufs Publikum, die Musiker wirken losgelöster und das Publikum auf einmal auch, lohnt es ja nicht. Kann man es ja sofort miteinander vergleichen. Also deswegen, ich würde sagen, wenn man das halt möchte, weil man unbedingt den Heavy Bass oder Heavy Kick irgendwie, der so technoid irgendwie wirken soll, braucht für sein Konzept, dann würde ich es auch durchziehen.
Okay.
Meine Meinung.
Sehr gut.
Starke Meinung hier wieder.
Starke Meinung, genau.
Starke Meinung am Mittwoch.
Ich finde leider die Folge nicht, in der das vorkommt. Ich habe was gedacht neulich. Und zwar, Stichwort Folgennummern, dreistellige Nummern. Mir ist aufgefallen, man hat ja als tourender Musiker eine ganz besondere Fähigkeit, die einen von vielen anderen Leuten unterscheidet. Und zwar schafft man es eigentlich fast jeden Tag, wenn man im Hotel ist, sich eine Nummer zu merken und die auch nicht zu vergessen.
Die Zimmernummer?
Die Zimmernummer, weil die Zeiten sind ja vorbei, dass man so Schlüssel bekommt, wo so ein kleiner Schlüsselanhänger mit einer Zahl draufsteht. Das war früher, ne? Heute kriegt man ja...
Ich kann deine Handy-Telefonnummer auswendig. Soll ich sie sagen? Ich würde sie jetzt auch mal sagen.
Ja, das ist interessant, weil 4859 ist deine alte Festnetznummer, oder?
Ja. Weiß ich nicht.
Weil, wenn die Impros da jetzt anrufen, gehen dann deine Eltern dran oder gibt es die Nummer nicht mehr?
Das weiß ich nicht. Müssten wir gleich mal
testen. Okay, dann piep ich es zur Sicherheit. Ja. Genau, aber mittlerweile hat man ja diese anonymen Schlüsselkarten. Ja. Und ich dachte, eigentlich ganz schön geil, dass man, wenn man morgens zum Frühstück geht und dann wieder zurück aufs Zimmer, sich wieder eine neue dreistellige Nummer gemerkt hat. Also Musiker sind so eine Art Superbrains. Nicht nur, dass sie sich diese ganze Musik merken können, sondern auch jeden Tourtag eine neue dreistellige Nummer. Ja, ja. Manchmal auch nur zweistellig, fairerweise.
Und ist es dir noch nie passiert, dass du es nicht mehr wusstest?
Doch, das ist mir schon passiert. Aber das Interessante ist, dass ich meistens weiß ich es noch. Und dann habe ich mich durch über mich selber gewundert, dass ich sagte, gestern hatte ich die 193, heute habe ich die 222. Und ich weiß noch sogar teilweise die Nummer von gestern. Finde ich kognitiv irre.
Es ist absolut irre, aber ich weiß noch, ab dem Zeitpunkt, wo man eincheckt ins Hotelzimmer, man ist oben das erste Mal in seinem Zimmer, packt so ein bisschen seine Sachen aus, macht es sich bequem. Und dann heißt es irgendwie, wir treffen uns gleich, Lobbycall, wir müssen zum Club oder so. Und dann bist du oben und denkst darüber nach, so, nehme ich jetzt nur diese Plastikkarte mit oder nehme ich noch das kleine Ummantelungspappkärtchen mit, wo die Zimmernummer draufsteht.
Richtig.
Damit du halt nicht in die Bredouille kommst, falls du halt abends nach Hause kommst und dann irgendwie sagst, du willst ja nicht die Blöße geben, zur Rezeption zu gehen und zu sagen, Entschuldigung, ich habe meine Zimmernummer vergessen. Und dann müssen sie, wie sind sie denn? Muss ich nochmal ausweisen und so. Und dann ist halt immer die Frage, nimmst du jetzt noch dieses kleine, eigentlich eher unpraktisch wirkende Ummantelungspäppchen
mit? Muss ich ehrlich zugeben, packe ich mir auch oft gerne ein. Aber bin natürlich stolz, wenn ich nicht drauf gucke. Genau,
eigentlich ist besser,
so ein kleiner Pappschuber, ne? Diese in Kreditkartenform große Schlüsselkarte drinsteckt. Allerdings, ich muss zugeben, zur Rezeption gegangen zu sein und nach meiner Nummer zu fragen, ist mir wirklich lang nicht passiert. Was eher passiert irgendwie ist, dass diese Schlüsselkarten nicht richtig funktionieren, sich entladen oder gleich am Anfang nicht funktionieren. Und dann gilt das Gesetz der Schlüsselkarte, wenn man nach unten geht und merkt, die Schlüsselkarte geht nicht.
Ja, weil du sie ans Handy gehalten hast, ne? Das gibt's
meistens auch. Gehen die von Anfang an nicht, ist ja meine Theorie. Ich glaube nicht, dass das was mit meinem Telefon zu tun hat, aber kann auch sein. Wenn man dann runtergeht und sich die Schlüsselkarte nochmal neu laden lässt oder wie scharf schalten, sage ich mal, lässt, dann ist eigentlich die goldene Regel, wenn man dann wieder hochgeht, klappt das eigentlich in der Regel auch nicht. Dann muss man eigentlich immer ein zweites Mal runter. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ich würde sagen, in 70% aller Fälle, wo meine Schlüsselkarte nicht funktioniert, muss ich dann noch ein zweites Mal runter. Also dass ich insgesamt dreimal unten war, weil dann doch irgendwas anderes falsch war.
Nee.
Okay.
Also ich meine schon, das herausgefunden zu haben, dass man wirklich Schlüsselkarten ans Handy halten kann auf ungünstige Art und Weise und dann gehen sie nicht mehr. Ich habe das schon mal forciert.
Okay.
Und es gibt also diese Hoteleinrichtungen, die das auch sofort bestätigen. Dann gibt es andere, die sagen, also weil ich dann halt mittlerweile schon so paranoid bin, dass ab dem Zeitpunkt, wo ich Handy in der Tasche habe und dann aus Versehen meine Schlüsselkarte dann direkt daran auch reinstecke und es dann halt so daneben ist, dass ich halt gleich zur Rezeption gehe.
Wirklich?
Obwohl ich noch nicht, weil ich keine Lust habe, ins vierten Stock, geht nicht und so, und wieder zurückzukommen, um dann den Fehler festzustellen, so, sondern ich gehe halt direkt zur Rezeption, ich habe gerade meine Schlüsselkarte ans Handy gehalten, können Sie es auf jeden Fall nochmal nachbessern, damit gleich nicht ein Unglück passiert. Und dann gibt es entweder die Situation, dass halt ein verständnisvoller Blick kommt und sagt so, ja, klar, machen wir, kein Problem. Oder die Leute sagen, nee, das ist gar kein Problem bei uns. Ja. Dieses Problem besteht nicht mehr. Also sie können so viel ihre Karte ans Handy halten, wie sie wollen. Es wird funktionieren.
Ja, ist auch eher mein Eindruck.
Ja.
Ich habe mir im Nachklapp der letzten Folge jetzt dieses Joachim Ernst Behrendt Fotobuch bestellt.
Ah ja.
Es ist aber noch nicht da. Ich spoiler nur schon mal.
Ah ja.
Teaser. Entschuldigung, ich teaser. Ja. Ich denke, es könnte nächste Woche da sein. Und da gibt es heiße Stories, was Flea da so beeindruckt hat.
Das ist gut. Und dann werden wir den Dia-Vortrag auch machen mit dir wahrscheinlich. Du wirst dann die Bilder so, das wäre eigentlich cool, wenn man so einen Vortrag, also der LK Jazz, Jazz-Ikonen-Dia-Vortrag von, geleitet
absolut
wird von dir.
Ja. Wir sind ja so alt, dass im Stadtbild, ich sag mal so bis in die 2000er, gerne mal irgendwo an so einem Supermarkt meistens so eine kleine Plakatwerbung hing, wo dann stand Dia-Vortrag Südamerika im Curio-Haus oder sowas.
Dieses Business ist nicht tot, Felix.
Wirklich?
Nein.
Erzählen wir davon.
Ich sehe das immer noch und wenn man da mal recherchiert, merkt man auch, dass es sich einer großen Beliebtheit erfreut.
Wirklich? Dia-Vorträge?
Ja, nach wie vor da.
Könnte das
schön ein Ding sein? Audi Max.
Ja, genau, Audi Max, Hamburg.
Mein Nepal.
Ja, sowas, exakt sowas. Okay, aber ist das ein Hamburger Ding oder siehst du das in Berlin auch?
Nee, geht's in Berlin auch.
Ja?
Ja, gern mal Haus der Kulturen der Welt oder sowas. Oder UDK. Oder gibt es da nicht auch so einen Raum?
Das weiß ich nicht.
Heißt jetzt anders, glaube ich, diese Uni. Genau, da wird immer noch gemacht. Und die Leute lieben das.
Schön ja.
Bilder zeigen. Ja. Und das werden wir mit Jazz-Ikonen auch bald machen.
Ja gut, okay, das könnte aber so ein kleiner Side-Hustle von uns werden, dass wir das Joachim Ernst Behrendt-Buch auf Dias kopieren und dann Vorträge machen. Das ist der John Coltrane. Das ist Charlie Parker. Ich mache nochmal zurück. John Coltrane. Sowas. Ja, gut.
Damals wurde noch geraucht, wie Sie hier sehen können.
Ja. Wobei, ich meine, erinnerst, hattest du auch mal das New Real Book? Nicht nur das Real Book, sondern...
Nee, ich hatte immer nur das Real Book.
Ich glaube, das New Real Book, da hatte ich tatsächlich auch das große Glück. Da waren wir so, auch so ums Jahr 2000 rum, dass mein Vater in New York war, auf Urlaub, und er mir dann ein New Real Book mitbrachte. Das konnte man nämlich damals noch gar nicht so ohne in Deutschland überall kaufen.
Ja.
Ich glaube, also das New Rebook 2 und 3. Zumindest muss man es irgendwie so kompliziert bestellen oder so.
Okay.
Die Zeiten sind natürlich vorbei.
Damals gab es auch noch kein Internet.
Weil, genau.
Ich war vor dem Internet.
Weil auch kompliziert bestellen, sowas gibt es heutzutage gar nicht mehr. Es gibt nur noch bestellen.
Ja. Apple Pay.
Ja. Ja, wie gut. Ich weiß auch exakt nicht, ob wir das Segment schon mal gemacht haben. Ich denke da aber immer wieder drüber nach. Touren mit im Digitalzeitalter ist einfach das Einfachste auf der Welt. Wir haben ja vorhin auch so rumkommuniziert über, es gibt ein Konzert in Kopenhagen, kann man das schon sagen? Sonst piep ich das aus.
Sagen.
Genau, und dann haben wir so kommuniziert darüber, ja, und dann muss der eine dahin und der andere dahin. Wie kommt man denn von A nach B? Und ich muss sagen, ich bin so degeneriert mittlerweile. Ich habe den Chatbot gefragt, wie komme ich von Kopenhagen nach Rostock am 10.7.
Aber ich hatte dir das doch schon vorher gesagt.
Ich weiß.
Brauchst du mir einem Urteil nicht, oder?
Das auch, aber ich habe es einfach, vielleicht war es einfach nur ein Reflex. Ich frage einfach nur noch den allwissenden Bordcomputer und der sagt mir dann, wie ich von A nach B komme.
Ich hatte dir schon einen Link mit hier Flixbus.
Darauf will ich ja gar nicht hinaus, weil du hast es ja auch ergoogelt.
Ja, aber weil das so meine Expertise als Tour-Advancer so ein bisschen in Frage stellt.
Diese Tour-Advancer, ist das was, wovon man kritisch sein sollte beim Thema?
Ja, klar, ja, das sollte man. Okay. Manche Leute wollen da ganz teure Reisen verkaufen und so. Alles schon miterlebt.
Ja. Naja, na dann, aber ich meine, früher musste man zu einem Reisebüro, oder nicht? Oder zum Bahnhof, zum Schalter.
Ja, derartige Touren habe ich nie gespielt, in denen vorher erstmal zum Reisebüro gegangen wurde.
Ja gut, aber du hast bestimmt Touren gespielt, wo man den Falk-Routenplaner ausgedruckt hatte.
Ja.
Oder Google Maps. Und dann hatte man so einen Zettel, wo dann so eine Liste stand, also nummeriert, in 50 Metern auf Grindelallee abbiegen.
Ja. Zweitens. Genau, da haben wir zwei Folgen zugemacht. Unsere Geschichte des Internets.
Ja.
Ich glaube so vor 50 Folgen oder 30 Folgen oder so. Könnt ihr alles nochmal nachhören.
Sehr gut, die große Retro-Folge, ja. Leider, wenn wir jetzt noch die Zahlen parat hätten. Aber ja, hört euch einfach durch.
Ja, also du würdest dich aber dafür aussprechen, bevor man irgendwie jetzt googelt, wo der günstigste Reiseplan oder so zu finden ist oder wo man Tickets bucht oder so, würdest du erstmal die KI fragen, ob das überhaupt Sinn macht?
Naja, ich referenziere jetzt schon zum zweiten Mal in zwei Folgen auf die sogenannte Gegenwart. Da haben die das neulich nämlich auch besprochen, die sogenannte KI-Scham, dass Leute, obwohl sie KI benutzt haben, dann erzählen, sie hätten gegoogelt. Ist mir auch schon öfters passiert, dass ich sage, ich habe irgendwas gegoogelt, aber in Wirklichkeit habe ich die KI befragt.
Ja, aber du hast, was hast du die KI denn befragt? Du hast die KI gefragt, ob du heute buchen solltest.
Nee, ich habe die KI gefragt, wie komme ich am 10.7. von Kopenhagen nach Rostock?
Ja, und dann hat er dir aber eine falsche Zeit genannt. Habe ich ja gesehen.
Ja, die Zeit ist egal. Er hat auch nur Schätzungswert abgegeben, aber er hat.
Ach so, Pi mal Daumen.
Er hat mir er hat verschiedene Verkehrsmittel miteinander verglichen. Und dann mir zum Bus geraten.
Ja, und dann war der Bus aber um 10 Minuten falsch angegeben. Habe ich doch gesehen.
Ja, gut. Ja. Du bist auch wirklich so ein Glases-halb-leer-Typ. Also wirklich. Ich frage einfach nur die Maschine, wie komme ich von Kopenhagen nach Rostock? Und der sagt mir mit dem Bus. Und die Fahrt ist immerhin eine halbe Stunde an der echten Fahrzeit dran. Finde ich jetzt erstmal nicht so schlecht, muss ich sagen, als wenn ich das vergleiche mit Reisebüro, wo ich vor 15 Jahren hingemusst hätte.
Ich finde es aber auch geil, dass endlich mal wieder ein Gig stattfindet, wo du den Flixbus nehmen musst.
Ja.
Das finde ich auch gut.
Ja, das passiert eigentlich sonst nur, wenn Bahnstreik ist und man irgendwie von Hamburg nach Berlin kommen muss. Da muss man entweder mit diesem Flix-Train fahren und wenn dann alle Stricke reißen, dann ist es wirklich der Flixbus.
Nee, aber in dem Fall geht's nicht anders, weil du musst, genau, Kopenhagen-Rostock ist die Route.
Ja.
Das wäre totaler Quatsch, das mit der Bahn zu machen.
Ich finde, wir sollten eigentlich auch mal, der Lambert würde sich doch anbieten, einfach so als politische Aktion vielleicht auch mal so eine Spartour zu machen. Tour natürlich mit Backline und Hotel, aber die Wege machen wir alle mit dem günstigstmöglichen Verkehrsmittel, also Trampen oder halt mit diesen Fernreisebussen.
Ah ja.
Oder? Wäre das nicht lustig?
Ja.
Hast du das schon mal gemacht, mit dem Flixbus getourt?
Naja, also wahrscheinlich dauert es eh nicht lange. Also das Problem ist, wenn du ja mit der Bahn unterwegs bist, wir wollen nicht die Bahn bashen, wir lieben die Bahn.
Ja.
Bahn ist toll, aber sobald du einmal umsteigen musst, kannst du es ja eigentlich vergessen, dann kannst du auch gleich den Bus nehmen.
Auch viel zu teuer. Flexrennen ist doch billiger, oder?
Flixbus.
Ja,
aber Flixbus ist zwar ein super Angebot heute hier. Na, Kopenhagen-Rostock, 31 Euro.
Ja.
Herrlich. Da sagen wir ja.
Und ist das dann mit Fähre?
Ja klar. Wie willst du sonst?
Ja, keine Ahnung.
Tunnel? Gibt's noch nicht.
Bin ich Geograf oder was? Kartograf.
Ja, ist mit Fähre. Okay. Von Geza nach Rostock fährt eine Fähre.
Okay, herrlich. Okay, super. Na, da freue ich mich schon.
Genau. Ich muss kurz kleine Verbesserungen zum Besten geben. Ich hatte letztes Mal Greg Morgan gesagt, hätte mitgespielt mit Phil Donken und Jochen Rückert. Stimmt nicht, der heißt gar nicht Greg Morgan, der heißt Karl Morgan. Ich habe es nochmal nachgeguckt und es tut mir sehr leid. Ich hoffe, er hört diesen Podcast nicht, beziehungsweise erst ab dieser Folge oder ab nächster, damit er nicht merkt, wie mir dieser Fehler unterlaufen konnte. Peinlich, peinlich, peinlich.
Und das hast du gemerkt, als du die Playlist befülltest, ne? Denn nochmal Hinweis, die Playlist ist jetzt eigentlich relativ aktuell immer, ne?
Ja, also das war ja wirklich Arbeit bei der letzten Folge. Ich glaube, 66 Stücke musste ich da einpflegen, weil es ein Feuerwerk der Referenzen war, muss man wirklich sagen.
Ja, sehr gut.
Auch Nina Hagen kommt vor, Black Flag, dann gleich wieder Miles Davis. Es wäre ja eigentlich geil, wenn man die Playlist gleichzeitig laufen lassen würde wie das Gesabbel von uns. Nur dann hättest du mit der Musik mehr zu tun, also als mit
länger.
Ja, wir müssten eigentlich noch ein Edit machen, dass die Musik genauso lange ist und immer dann erscheint, wenn wir drüber reden. So, dass man das halt so selber für sich so synchron timen kann. Ja, das werden wir alles noch machen natürlich, wenn wir erstmal richtig durchstarten.
Ja, das macht irgendwann die KI.
Okay, also wir müssen über Beschallungskonzepte in Schwurbeleinrichtungen reden.
Ah, sehr gut. Okay, haben wir ein Gesundheitssegment?
Wir haben ein Gesundheitssegment.
Okay.
Ich leide an einer Sehnscheinentzündung mal wieder. Hatte ich letztes Jahr schon. Dieses Jahr ist nicht so schlimm, weil ich musste damit nicht spielen und konnte es jetzt ganz gut ausruhen, aber trotzdem.
Da haben wir eine Folge zu auch.
Ja, es dauert immer länger und es nervt so. Genau. Ich könnte natürlich jetzt dazu sagen, was ich empfehlen würde oder so, aber das ist ja so geil, dass halt auch Ärzte und Schwurbler dir nie so eine richtige Ansage machen wollen, was da jetzt genau hilft, so, aber ruhen ist schon, sag ich mal, das Mittel der Wahl.
Ja.
Gut, was mache ich also? Ich gehe zu allen möglichen, also ich gehe natürlich zum Arzt, der hat da so bestimmte Konzepte am Start, aber vor allem, um es wieder an den Start zu bringen, viel so Massagekram. Bei der Thai-Massage, dann bei noch einem anderen Masseur, liebe Grüße an Hans, und im Liquidrom.
Was weil ist da hat man das Liquidrom? Das klingt wie irgendwie was, wo man Fahrrad fährt. Aber
aber das Liquidrom, das ist dir ja wahrscheinlich ein Begriff. Du möchtest nur, dass ich es erkläre.
Nee, ich weiß es wirklich
du
nicht.
Du kennst?
Ich kenne nur das Wabali. Ist das sowas Ähnliches?
Ja, ja, genau. Das ist halt einfach so eine Spa-Welt.
Okay.
Direkt beim Tempodrom, im gleichen Gebäude.
Okay.
Da gibt es so ein Salzbecken und da kannst du dich mit so Schaumstoffhilfen so reinlegen, sodass du wirklich deinen ganzen Körper entspannen kannst.
Mit so einer Nudel, Badenudel.
Mit so einer Badenudel und Salz trägt dich ja sowieso nach oben und so, deswegen hängst du da eigentlich ganz gut drin. Und es ist halt wirklich mal die Möglichkeit, so für komplette Entspannung zu sorgen, weil eigentlich kannst du den Arm nicht nutzen. Also es gibt eigentlich keine Position, wo der nicht in irgendeiner Form auch angespannt wird. Und da geht das dann halt mal. Deswegen habe ich das mal gemacht. Es hilft auch. Also das ist eine gute Sache. Ich hätte schwören können, dass du da schon mal warst.
Im Liquidrom? Nee, nee.
Weil da ist es ja so, du hängst da drin in diesem Ding und dann gibt es eine Unterwasserbeschallung. Ah. Hast du sowas schon mal mitbekommen?
Also, nee, wäre mir nicht bewusst.
Also das heißt, du hast deine Ohren unter Wasser und dann kommt da so ein Sound von dieser Entspannungsmusik, die halt die ganze Zeit läuft. Gestern lief da halt eher so Sundowner-Hausmusik, was ich eigentlich nicht so gut finde. Ich möchte eigentlich, wenn ich so in einer entspannten Atmosphäre ist, möchte ich eigentlich diese Ambient-Musik haben, dieses Plätschernde ohne Beat und so, weißt du? Sonst nur so ein bisschen so vor sich hin wabert. Das finde ich eigentlich richtig. Also die Idee war, glaube ich, zu der Zeit, als sie es gebaut haben, war das ein totales Ding. Ich habe das dann öfter gehört, so von wegen, da hängt man so mit den Ohren unter Wasser und man kann trotzdem Musik hören und das ist total entspannt und so. Und ich hatte mal sogar mit einem Bassisten gespielt, der hatte da sogar einen Gig. Der konnte dann so Ambient, liebe Grüße an Marcel, der konnte da so Ambient Sounds machen, die Leute dann halt in dieser Floating-Situation dann genießen durften.
Also die Leute floaten da rum und man steht dann so am Beckenrand und spielt.
Ich glaube ja. Ich glaube, er ist am Beckenrand, ja, irgendwo am Beckenrand oder oder in einem extra Raum, das weiß ich nicht, weil das muss ja irgendwie angeschlossen werden, sodass das halt in diese Anlage eingeflochten wird, die man ja unter Wasser hören soll. Ja,
stell dir mal vor, der Bassverstärker fällt das
Wasser. Ich war bei dem Gig nicht zugegen.
Und muss man dann auch, spielt man dann auch quasi unbekleidet?
Nein, also da ist es so, es gibt der Saunabereich, der ist halt ganz normal wie in Deutschland ohne Kleidung. Also das ist ja auch nochmal ein spezielles Segment, wie sich Leute so in der Sauna verhalten.
Nein, ich meine, ob man, wenn man da spielt, dein Freund Marcel, hat der dann quasi nackt gespielt?
Nein, ich glaube, der durfte seine Klamotten anlassen.
Aber das macht doch irgendwie auch die schöne Saunastimmung kaputt.
Das, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, ob er direkt am Beckenrand war. Ich glaube das nicht wegen der Elektronik, sondern ich glaube, da gibt's noch einen extra Raum. Ich meine, das ist so dunkel zu erinnern, dass er das erzählt hatte, dass er in so einem extra Raum da gespielt hat.
Okay.
Und außerdem, da herrscht Badehosenpflicht. Da bist du nicht ganz nackt. Nicht wie Gott dich schuf.
Ja, ich finde das als Besucher finde ich das ja auch okay, unbekleidet zu sein. Aber es ist ja so ein bisschen im Wesen der konzertanten Darbietung, dass man dann doch besonders im Fokus steht, auch optisch. Und da hätte ich jetzt schon ein komisches Gefühl, wenn ich da so mit meiner Nudel raushängt am Kontrabass am Beckenrand stehen würde. Da weiß ich
nicht. Das Kopfkino los bei uns. Das ist hier auch wirklich.
Obwohl ich könnte ja den Bass da vorstellen. Aber da habe ich da, das ist da doch die hanseatische Charme bei mir, muss ich sagen. Die kennst du doch auch.
In Bezug auf Sauna hatte ich lange. Ich bin lange nicht in die Sauna gegangen, weil ich Angst hatte vom Nackigsein.
Nein, ich finde das, also ab einem gewissen Lebensalter, da legt sich das völlig.
Ja, je älter man wird, das wird auch, das wollte ich gerade sagen, das wird deutlich. Ja. Also je älter die Leute werden und einen einigermaßen durchtrainierten Body haben, desto lieber zeigen sie ihren Körper. Da gibt's ja auch diesen Außenbereich im Liquidrom, wo man sich dann so in die Sonne stellen kann und nur so ein kleines Becken, wo man irgendwie auch mal rein kann und so. Da merkt man so richtig, wie sehr es die Leute auch teilweise genießen, ihren Luxuskörper der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Absolut. Es gibt so einen Kipppunkt an Nacktheit in der Sauna aber, ne? Es ist einerseits weird, wenn Leute dann doch was anhaben in der Sauna. Es gibt ja das Phänomen, es gibt auch, sag ich mal, bestimmte Bevölkerungsgruppen, die eher klemmig sind und dann so in Saunen gerne sich so komplett einwickeln mit Handtüchern und keiner darf meinen Schniedel sehen und wegdrehen und so, ne? Das ist so ein, ist auch weird, da hat man auch so ein, das Gefühl, was von, was ist genau mit dir los? Da gibt's aber das andere Extrem, nämlich Leute, die das Nacktsein zu sehr enjoyen. Genau. Das ist nämlich das genau, was du beschreibst. Also, ich bin ja quasi im Wabali von Neukölln ab und zu im American Fitness am Hermannplatz. Ja. Und da gibt es dann auch so Spezies, die so besonders noch, also in dieser Nacktheit noch nackter sind. Das ist so ein bestimmter Gang und so. Und das Handtuch wird extra weit weggehängt und dann wird da so
stolziert auf den Balkon. Es wird sich mehr Zeit gelassen. Es wird sich einfach deutlich mehr Zeit gelassen. Das gibt's ja auch in den Umkleiden. Also so Männer, die sich halt beim Umkleiden besonders viel Zeit lassen und dann nochmal hinsetzen und dann nochmal, also, also genau, gerade diesen Zustand der totalen Nacktheit wirklich auskosten und in die Länge ziehen.
Aber da gibt es einen Sweet Spot. Man braucht es gibt das richtige Maß an Nacktheit, das einen weder prüde noch exhibitionistisch erscheinen lässt. Ja, und diesen Sweet Spot gilt es zu finden in der Sauna. Saunabesucher wissen mehr. Also auf jeden Fall immer, gerade im American Fitness am Hermannplatz habe ich da schon einige skurrile Sachen beobachtet. Ist sowieso ein merkwürdiger Zwischenort. Ich hoffe, das ist im Liquidrom besser. Erzähl doch noch mal weiter.
Ja, also genau, man liegt halt jetzt in diesem Becken, in dieser Salzlache und möchte diesen Klang genießen, wenn man schon mal die Möglichkeit hat mit Ohren unter Wasser und trotzdem Musik genießen, ist doch wunderbar. Das Problem ist, und das irgendwie wurde das nie aufgearbeitet, dass der Klang einfach unter aller Sau ist. Das klingt einfach nicht. So, und das stört mich dann eigentlich wieder eher in meinem Relaxment. Weil ich denke, ich habe doch nichts davon, wenn ich nur diese fitzeligen Höhen höre und so. Also dieser ganze Mittenbereich ist nicht da. Du hast halt und
Aber wir haben alles Boxen unter Wasser.
Irgendwie schon. Okay. Das ist ja so eine eigene Anlage. Das war ein Riesending, als das gebaut wurde. Und dann wurde immer gesagt, du, das gibt's nur da und so. Und ich hätte schwören können, dass du mir schon mal erzählt hast, du hast das auch schon mal gemacht. Aber hast du vielleicht vergessen.
Ja, habe ich möglicherweise vergessen, weil ich wirklich ein sehr schlechtes Gedächtnis habe. Aber das ist so eine Art Unterwasser-Function One. Also so eine Superanlage oder wie?
Ja, genau.
Was ich mich nur frage, genau. Das Interessante ist ja das, was du beschreibst. Es ist ja normalerweise so, wenn man unter Wasser Musik hört, hört man ja nur die Bässe. Und vielleicht haben sie es geschafft, mittlerweile so eine Art Unterwasser-Hochtöner zu bauen. Nur
genau,
das Fundament fehlt.
Ja, ja, genau. Es fehlt die Wärme. Die Bässe kriegst du mit, sind sehr diffus und halt relativ, also Höhen, die so klingen, weißt du, als wenn du so ein schlechtes Radio laufen hast. So.
Ja, aber gibt es denn eine Musik, die sich jetzt besonders gut eignet? Also gibt es Musik, die besonders sowohl viele Höhen als auch viele Bässe hat, aber wenig Mitten und die jetzt gut in so einer Badeanstalt laufen könnte? Also ich denke jetzt an sowas wie Drum-and-Bass-Musik. Da gibt es ja zum Beispiel viele zitzelige Hi-Hats, aber auch einen fetten Bass und eine fette Kick.
Ja, aber das eignet sich ja nicht zum Runterkommen eigentlich, oder?
Stimmt.
Ja.
Gut, okay.
Ist ja so frickelig.
Gut, das heißt, diese Beschallungsanlage eignet sich eigentlich nicht zur Relaxation deiner Hand.
Nein, und der Sound stört mich auch. Okay. Ich finde, man könnte es weglassen. Mach einfach eine gute Anlage oben rein so. Und da haben sie aber auch kein gutes Beschallungskonzept, weil da könnte man ja auch mit Dämmung arbeiten und so, sondern da ist halt super hallig. Also auch super diffus.
Okay.
So. Und das heißt, man möchte dann seine Ohren wieder, auch lieber eher wieder unter Wasser, weil das auch dann irgendwie so zu laut ist und auch so diffus ist und so. Und das ist wahnsinnig unentschlossen. Und da würde ich sagen, da könnten sich die Betreiber vom Liquidrom nochmal bei uns melden. Da würden wir irgendwie so ein Consulting anbieten.
Okay.
Das ist irgendwie, das dient nicht der Entspannung, so wie das Beschallungskonzept bisher ausgearbeitet ist. Und das ist mittlerweile, glaube ich, seit nunmehr 25 Jahren so. Und es wird irgendwie Zeit, dass man das mal anständig macht. Weil gerade mit so Dämmung und so, ich kenne das aus Kitas, da kann man einiges machen, also gerade was so Hall angeht. Wir hatten Ewigkeiten in der Kita auch das Problem mit der hohen Räumlichkeit, also alles sehr, sehr hoch ist. Und ich habe immer gesagt, so lass doch einfach mal einen Akustiker hier rein, das muss man echt nicht viel machen und so. Und dann heißt es immer, ja, aber kein Geld und es ist also schwierig, das zu beantragen und so. Und irgendwann ist es doch passiert und es war eine Sache von irgendwie ein paar Stunden, hat da jemand ein paar Elemente reingehangen, zack, alle entspannt.
Zack, fertig.
Ja, zack, fertig. Erzieher immer gesund auf einmal und so. Ja, genau.
Da braucht es natürlich auch deinen Genius, weil wir erinnern daran, bei dir im Lambert-Studio steht ja ein Topper als Dämpfer.
Ein Topper, auch eine Wolldecke.
Ja.
Ja.
Also das heißt, wenn ihr mal eine günstige Raumakustik haben wollt. Ich kenne da jemand, der da ein paar pfiffige Ideen hat.
Ja.
So, ich bin noch nicht fertig mit diesem ganzen Wellness-Musiksegment.
Nee, ich auch nicht.
Ja, da möchte ich eigentlich noch mehr zu wissen.
Ja, bitte, hast du eine konkrete Frage oder?
Also ich weiß es auch nicht. Ich finde ganz interessant, das habe ich auch schon mal plakatiert gesehen, Konzerte in Schwimmbädern, weil du das von Marcel erzählst. Ich habe selber noch keins besucht. Ich finde die Vorstellung sehr skurril, in einem Schwimmbad zu spielen. Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte?
Nee, habe ich nicht, aber es gab dann mal so ein Schwimmbad, was umfunktioniert wurde in eine temporäre Konzertlokation.
Ja?
Konzert, irgendwo in Wedding oder so. Hast du da nicht mal gespielt? Und dann konnte man da unten in diesem leergeschöpften Schwimmbecken irgendwie spielen oder so. Ich habe da auch jetzt länger nichts von gehört, aber es gab es irgendwie mal.
Es gab im Wedding einen Techno-Club, der in einem Schwimmbad war.
Ach, war das der vielleicht?
Ja. Nur das, Stadtbad. Stadtbad Wedding, genau. Ich war da nur nie, weil ehrlich gesagt, wer ist denn schon gern nach Wedding gefahren? Jemals?
Der Wedding ist im Kommen.
Ja, ja, das höre ich auch immer, so wie Wilhelmsburg. Ja. Aber ob das wirklich stimmt, ich weiß es nicht. Haben wir nicht mal in so einem Club im Ruhrpott gespielt, der ein Schwimmbad war?
Ja, stimmt.
Wie heißt das?
Hast du recht.
Im Oberhausen?
Im Oberhausen,
ja.
Stadtbad Oberhausen oder so.
Ja, schöne Grüße.
Liebe Grüße.
Ja.
Aber das war jetzt als Bad nicht mehr so richtig so zu erkennen. Ne? Hatte eigentlich ein ganz
Ebert-Bad hieß das.
Hatte ein ganz gutes akustisches Konzept eigentlich mittlerweile. Ja. Weil das ist ja genau das Problem. Im Bad, wir wissen es ja selber. Also das assoziieren wir ja mit einem Schwimmbadbesuch, ist diese scheußliche Akustik.
Ja, wobei ich das eigentlich einen ganz schönen Klang finde. Ich mag eigentlich gerne Schwimmbäder, wie die klingt. Dieses Hallige.
Ja.
Gefällt mir eigentlich gut. Ich war neulich im Schwimmbad in München. Diesem Schwimmbad bei der Mufferthalle.
Ah, direkt an der Isar, da waren wir schon mal zusammen auch.
Da waren wir sogar schon mal zusammen. Guck mal, das ist immer auf jeden Fall immer ein Besuch wert. Ich habe so ein paar Bändchen gezogen, haben sich auch Leute sehr merkwürdig benommen. Was hältst du denn von Leuten, die einfach so 20 Minuten einfach nur im Schwimmbad, im Wasser stehen und ins Leere starren?
Rawdogging haben die gemacht.
Ach, das ist so eine Form von Rawdogging. Ich war nämlich so, das war so eins vor Triebtäter, wo ich dachte, was steht der hier so lange rum im Weg? Ja. Schwimm oder geh raus, dachte ich. Na gut, und dann war ich aber noch mal kurz in diesem anderen Becken, diesem wärmeren Becken, also das das ist ja quasi so Schmalspur-Wellness. Und da war so eine, war ich in so einer Art Parallelwelt, weil da quasi wirklich nur Rentner mit so Schwimmnudeln im absoluten Schneckentempo wie so Urzeitkrebse durch dieses kleine Becken flossen. Das war wirklich das, also das war zauberhaft. Und da hätte ich mir sehr gut auch Musik vorstellen können.
Ja.
Zu
ja,
war
ja,
aber nicht. Ich bin ja manchmal in der, des Fitnessstudios, das ich regelmäßig besuche in Hamburg. Das hat zwei Saunen und in der einen Sauna, da laufen auch immer so Ambient-Akkorde. Ist das,
ja,
also aber wirklich, das ist sehr dezent. Das ist quasi wirklich nur wie so ein Synthi-Pad. Ich, ja. Ab und zu wird mal so ein Ton verändert. Ist das was, was dich eher nervt oder?
Nee, finde ich gut. Finde ich gut. Also gerade in so einer Situation, man, da, ja, darauf lasse ich mich dann gerne ein. Also ich möchte eigentlich, das ist der Sound, den ich haben, ja, möchte zum Runterkommen. Also
so eine Fläche. Also,
ja, so eine Fläche.
Ja.
Finde ich absolut passend und auch richtig. Und ja, da komme ich auch in diese schwurbelige Stimmung, wo ich auch auf einmal an alles, ja, glaube. Also finde ich absolut richtig. Ich möchte da keinen Sundowner-Techno, ich möchte genau diesen Kram. Das ist leicht plätschernde auch. Ich,
ja,
so plätschernde Sounds und so. Ja?
So, ja, das nächste Ding ist nämlich, Next Level, ist, ja, weil ich ab und zu doch in meinem Leben schon mal irgendwie sowas wie so ein Breathwork oder so einem Achtsamkeitsvideo gemacht habe.
Ja.
Weißt du, so wo man so, also angeleitete Meditation oder sowas, gibt's bei YouTube viel. Und da gibt es so ein Qualitätsmerkmal, auch wieder eine dreistellige Nummer, wenn nämlich dabei steht mit 432 Hertz Musik. Hast du dich mit diesem Phänomen schon mal beschäftigt?
Nee, was hat das? Hat das eine besonders entspannende Wirkung oder was?
Ja.
Diese Frequenz? Okay, also wir sind bei 440.
440 ist so ein Tick, es sind 8 Hertz, genau. Es sind 8 Hertz tiefer als das dein Kammerton A auf dem Flügel. Die 400,
also hier beim Ass oder was?
Ja, ein bisschen höher. Ass ist, A ist 440 Hertz, genau, und Ass, ein Halbton drunter, wäre schon 415. Also wir sind bei 432 Hertz, sind wir so knapp unterm A, so.
Ja.
Und diese Frequenz soll jetzt sehr positive Auswirkungen haben auf den Menschen. Vielleicht ist das auch was für deine Sehnscheidenentzündung. Ja. Die 432 Herzfrequenz fasziniert seit Jahrhunderten. Ihr wird eine spürbar beruhigende Wirkung auf Körper und Geist nachgesagt. Studien zeigen, die 432 Herzklänge kann sich positiv auswirken. Also auf jeden Fall scheint das ein Ding zu sein. Bist du da offen oder Hokuspokus?
Nee, ich bin mittlerweile für alles offen, weil, ja, ich möchte, dass diese Entzündung weggeht. Und die Schulmedizin gibt ja ganz offen zu, dass sie da auch ein bisschen ans Ende ihres Lateins kommt.
Ja, hast du das schon mal irgendwie erlebt, auch im Bereich Neoklassik, den du ja streifst, dass sich da Leute mit besonderen Frequenzen auseinandergesetzt hätten?
Wird es bestimmt geben. Also ich traue es ihnen auf jeden Fall zu. Aber ich könnte jetzt kein musikalisches Konzept aus dem Hut zaubern, also von dem ich berichten kann. Aber wird's geben, ziemlich sicher. Gerade in dieser Ambient-Szene, oder?
Ja, ja, deswegen. Also,
genau.
Also ich sag nur mal, also 432 Hertz, das ist die natürliche Frequenz, die gilt als entspannt, während wiederum 528 Hertz, das ist das Liebessignal, das auch DNA reparieren kann. Zur Schmerzlinderung 174 Hertz.
Okay.
Das ist ein bisschen tiefer. Also nur, genau, vielleicht kann ich da mal was vorbereiten, dass ich dir das mal, vielleicht nächstes, wenn das mit der Sehnscheide nicht besser wird, kann ich dir in der nächsten Folge mal ein paar Frequenzen vorspielen. Das ist doch eine, ja, ganz gute Idee.
Freuen wir uns drauf.
Genau. Ich frage mich nur, ob in diesen Saunen auch immer, ob das auch 432 Hertz Musik ist, wenn ich ganz besonders entspannt bin.
Ganz bestimmt. Und, ja, deswegen kommen die Leute ja auch so runter, haben auf einmal ein ganz natürliches Verhältnis zu ihrem Körper, sind gerne nackt. Ein Herr hat sich auch, es gibt ja draußen dieses Becken im Liquidrom, wo man sich halt so längsseits, könnten, da haben sie vielleicht 4-5 Leute Platz drin. So, und dann kann man so nochmal draußen in der Sonne so relaxen.
So,
in
einem, so, wo man sich so reinlümmeln kann, wie so eine
warmen
Liege.
Becken, genau.
Ach so, das habe ich schon mal gesehen, ja.
Und ein Herr hat es besonders für sich, also der war, hat sich splitterfasernackt da reingelegt, ja, aber nicht halt so, ne, dass halt andere Leute Platz finden, sondern längs. So.
Ah,
und dann, okay, halt mit ausgestreckten Armen und ausgestreckten Beinen alle Fünfe gerade sein lassen. Das heißt, wenn man jetzt zusätzlich in dieses Bad steigen hätte wollen,
ja,
dann hätte man ihn ansprechen müssen. Also hätte man diese nackte Person,
ja,
also hätte erst wecken müssen, weil er hatte die Augen zu und war ganz bei sich, ja, und so. Ich wollte eigentlich weiter über Beschallungskonzepte,
ja,
reden,
ja. Verzeihung, ich habe dich abgelenkt.
Also wir waren eigentlich bei diesem Bad.
Die Boxen, also, du warst im Bad und der Klang gefiel dir nicht.
Ja, genau, das gefiel mir alles nicht. Und ich frage mich jetzt auch generell, wie behandeln wir dieses Thema? Weil es ist ja auch so, in diesen kleinen Einrichtungen, ich war jetzt bei der Thai-Massage am Montag, ja, zum Beispiel. Und heute auch wieder bei einer anderen Massage. Und auch da gibt es ja Beschallungskonzepte.
Okay.
Thai-Massage gibt es so kleine Kabinen, die nur durch einen Vorhang getrennt sind von anderen Kabinen. Und trotzdem hat jede Kabine eine Stereoanlage, also keine Anlage, aber ein Stereosystem, also zwei Boxen, worüber dann diese Entspannungsmusik läuft, auf Taxi-Lautstärke. Und da frage ich mich, ist das eigentlich nötig?
Während der Massage oder wie?
Während der Massage,
und genau. Was läuft da für Musik?
Da lief Ambient, absolut erstklassiges, plätscherndes Ambient-Sounds mit Wasser und schöne, beruhigende, lang aufeinanderfolgende Akkorde mit viel Zeit dazwischen. So, ne? Das ist genau das, was man braucht. Herrlich, dass es diese Musik gibt. Sie ist sehr hilfreich. Nur da dachte ich, also, da es ja sowieso nicht so laut ist, würde ja Mono hier vollkommen reichen, oder? Also, und dadurch, dass es halt auch nur durch einen Vorhang getrennt ist von der nächsten Kabine, die auch wieder so ein Stereosystem hat, da dachte ich so, das ist eigentlich, da wurde zu viel Geld ausgegeben.
Ja, sehr gut, dass du da auch aufs Geld guckst, bist jetzt sparen. Aber sag mal, gab es dann so eine Kakophonie aus den anderen Ambient-Musiken oder waren die so kompatibel?
Die haben alle die gleichen.
Weil das finde ich wiederum eine absolut geniale Idee, weil dann wird es ja so eine Art Dolby-Supersound, wenn dann quasi dieselbe oder also so leicht verschobene Ambient-Musik, ich glaube, das würde auch gut gehen mit Ambient-Musik, wenn das quasi ein Akkord ist.
Wenn wir sowieso auf diese Frequenz einigen, dass alles sich in dieser Frequenzbereich eigentlich, der besonders entspannt ist, stattfinden muss und dann vielleicht die ganze Sache einfach nur diatonisch angehen kann, dann kann man das eigentlich gegeneinander laufen lassen.
Und genau, das ist ja auch relativ rhythmusfrei, das finde ich eigentlich eine super tolle Idee und da würde ich dir widersprechen und sagen, nein, besser noch mehr boxen, weil dann müsste sich doch so eine Art entspannender Superklang etablieren bei dir da in der Thai-Oase.
Ja, stimmt. Okay. Ja, ich werde nochmal mit denen reden, auf jeden Fall. Auch da bedarf es eines neuen Beschallungskonzeptes.
Genau, und du könntest dich ja gleichzeitig um die Dämpfung kümmern.
Die war da ja, aber es waren so Kellerräume, das war da irgendwie okay. Und dadurch halt, dass es halt diese dicken Vorhänge, die haben eigentlich einiges weggenommen. Das heißt, du hattest da einen ziemlich guten direkten Klang, der direkt unter die Haut ging. Ja.
Okay, hast du noch mehr Wellness-Beschallungskonzepte, von denen du mir erzählen kannst?
Ich habe jetzt diese drei Einrichtungen.
Warte mal, Schwimmbad, Thai-Massage und was ist das dritte?
Ja, und das andere so Akupunktur und auch Massage.
Ach so, und da gab es auch Musik?
Gab es auch Musik,
ja. Erzähl bitte davon. Das haben wir noch nicht.
Aber das lief die gleiche Musik eigentlich wie in der Thai-Massage.
Und was für ein System?
Auch Stereo.
Ja. Okay.
Auch aber Stereo. Das war gut, also das klang auch gut. Also da war ich absolut happy mit. Ich habe ihm dann gesagt, was ich so für Musik mache und dann ist ihm aufgefallen, dass das auch mehrfach schon hier stattgefunden hätte.
Bei der Handmassage, also bei der Akupunktur.
Ja. Als ich kam, lief sie nicht, aber er meinte, ja, das kenne ich, da hätte er ja auch hier schon den...
Ja, also eine mir nahestehende Person, die besucht gerne mal so einen Yogakurs und da lief vor geraumer Zeit mal eine Lapper-CD. Beim Yoga.
Und auch dieser Rework, der besagte Rework, oder? Von, wie heißt der noch?
Von Grauer Beton.
Grauer Beton, das hat er auch sofort gesagt. Das scheint etwas wahnsinnig
Beruhigendes zu sein. Vielleicht ist das auf irgendeiner, hast du mal geguckt, ob das vielleicht auf irgendeiner Yoga-Playlist ist?
Habe ich nicht, nee.
Das könntest du vielleicht mal recherchieren, bis zum nächsten Mal, während ich die Frequenzen vorbereite, ob Grauer Beton, das siehst du doch in deiner Spotify for Artists App, ob das auf irgendeiner Yoga-Playlist ist. Das wäre interessant. Das wäre ja wirklich interessant.
Ja, er meinte auch gleich, hätte er sich schon gespeichert und so, kannte er nur zu gut.
Ja. Perfekt.
Da sieht man, meine Affinität zu dieser Musik ist auf jeden Fall gegeben. Also,
ja, natürlich, absolut. Du bist deswegen, auch genau richtig da. Im Liquidrom.
Ja, nee, Liquidrom ist ja das Problem, weil eigentlich diese wirklich schöne Musik, die uns alle wirklich in entspannte Situationen bringen kann, muss natürlich auf qualitativ hochwertigen Systemen abgespielt werden und in Räumen, wo man sie auch wirklich als solche wahrnehmen kann. Und das Liquidrom macht da keine gute Arbeit mit diesen Hallräumen und einer Unterwasser- Function One und so, das ist alles Quatsch. So, wir brauchen da besseren Sound für das Relaxment. Aber trotzdem, ich gehe da nächste Woche wieder hin.
Ja, ich würde dir empfehlen, am 30. April Sound Nights, Midnight into May. Es gibt so eine Art Tanz in Mai im Liquidrum, da mache ich doch jetzt einfach mal Werbung für. Drei DJs, ein Raum, ein Sound. Du treibst im warmen Salzwasser über dir die Kuppel, um dich herum Sound, der sich im Wasser und Unterwasser entfaltet. Kein klassisches Spa. Ein Moment zwischen Club und Schweben.
Dass die da Werbung mitmachen, ist eine absolute Frechheit. Also das Liquidrom ist eine tolle Einrichtung. Das muss man wirklich sagen. Das ist wirklich so, super. Das Angebot stimmt. Ja. Aber jetzt da so zu tun, als wäre das eine wahnsinnig große Audioerfahrung. Also es ist wirklich das Gegenteil davon. Nur weil sie halt da irgendwie vor 25 Jahren mal so eine teure Box unter das Schwimmbecken gebaut haben und sie wahrscheinlich die Kosten dafür wieder reinkriegen wollen, tun sie so, als wäre das etwas, was du als wahnsinnig kulturell wertvoll verkaufen könntest. Das ist nicht der Fall. Das stimmt nicht. Die haben andere Qualitäten, aber ganz bestimmt nicht den Sound.
Ja, ich habe vor gar nicht so langer Zeit mal den Newsletter von einem Kollegen bekommen, der darin schrieb, also der macht eigentlich so Songwriter-Musik, oder schrieb er, man könnte doch in Berlin irgendwie so eine Yoga-Session besuchen, wo er dann live dazu spielen würde.
Echt?
Also es scheint so ein Ding zu sein. Also du bist da irgendwas auf der Spur, einem Zeitgeistphänomen. Also jetzt diese Verquickung aus Ton und Wellness.
Ja. Sehr gut. Ja, da bleiben wir dran auf jeden Fall. Ich werde die nächsten eineinhalb Wochen auch noch viel solcher Einrichtungen begehen, weil dann muss ich ja wieder spielen. Alles auf dem Weg der Besserung, dank der Entspannungseinrichtungen in der Hauptstadt.
Du besuchst ja aber eigentlich sonst keine Sportangebote, ne? Weil so Musik im Fitnessstudio ist ja auch ganz interessant. Ein ganz interessantes
Segment. Da läuft immer Techno, oder? Immer
bum, da bum, läuft bum, eigentlich immer Techno und EDM. Und gerade in den McFit und John Reed Filialen, auch in der sehr guten Lautstärke, also alles andere als Taxi-Lautstärke, in diesem Fitnessstudio mit der Wellness-Sauna, in dem ich öfter bin, da läuft lustigerweise so eine alternde Millennial-Playlist sehr oft, wenn ich da bin. Da läuft dann so MGMT und solche Sachen.
Ah ja, gut.
Da fühlen sich Leute unserer Generation natürlich sehr aufgehoben.
Male Manipulator Music. Ah, apropos Male Manipulator Music. Wer übrigens den Ursprüngen dieser Musik eigentlich mal auf den Grund gehen möchte, sollte vielleicht das Buch A History of Sound lesen oder in den gleichnamigen Film, der gerade in den Kinos läuft, vielleicht gehen. Denn dort sehen wir zwei Männern zu, die sich einander verbunden fühlen und auch ineinander verlieben, weil sie Folkmusik sammeln. Die streifen durch die Wälder von Maine und suchen nach Folksongs Anfang des 20. Jahrhunderts und sind sich sehr verbunden über ihre Leidenschaft zur Folkmusik. Sehr guter Film mit Paul Mescal in der Hauptrolle. Das ist ja so ein bisschen der moderne, leidende Mann. Und ich würde sagen, so für Leute unseres Alters, die sich für diese Art, ne, ich bin ja auch so ein bisschen dem zugeneigt, diesem
Male Manipulator
Music, der Folkmusik und so, sich dem verbunden fühlen, lief zu einer ähnlichen Zeit, war das angesagt, wie die Musik, die du gerade referenziertest, nämlich MGMT und sowas, ne?
Ja.
Das war also die gleiche Zeit. Aber ist natürlich, MGMT ist jetzt keine Folkmusik. Aber ich
du möchtest sagen, Folkmusik macht schwul, oder wie?
Nein, möchte ich nicht sagen. Es geht darum, dass sich da zwei Menschen sehr verbunden sind, einfach durch ihr gemeinsames Hobby. Und was wir hier ja jede Woche veranstalten, ist ja eigentlich das Gleiche. Es hat ja auch eine homoerotische Komponente.
Natürlich.
Unsere Liebe zur Jazzmusik. Jetzt geht das Kopfkino unserer Partnerin gerade los.
Ja.
Was ist hier eigentlich los jede Woche? Und so. Aber ja, das ist ja tatsächlich so. Und es wird auch in dem Film, aber auch in dem Buch beschrieben, dass er danach auch andere Beziehungen hat zu Männern und Frauen. Das ist ihm eigentlich ziemlich egal, aber er halt nie wieder diese Verbundenheit spürte, wie in den Wäldern von Maine, weil halt man einfach diese Leidenschaft zusammengeteilt hat. Und das hat einen nochmal verbunden auf eine ganz andere Art und Weise.
Es gibt doch dieses, ich glaube, nennt sich das sapiosexuell, wenn quasi das sexuelle Begehren sich vor allen Dingen auf Leute bezieht, die besonders schlau sind. Gibt es auch sowas für Leute mit besonders tollen Musikgeschmack oder so? Also, weil ich kenne andersrum sehr viele junge Männer, gerade junge Männer aus dem studentischen Milieu, die der Meinung sind, also ihr absolutes Stein im Brett bei den Damen sei ihr guter Musikgeschmack. Ich sag mal, ja, also ne, kannst dich nicht erinnern, so junge Männer, die so in der Mutter sitzen und ganz laut reden über Lou Reed oder sowas, damit jeder mitbekommt, was sie für guten Musikgeschmack haben. Das hat doch, das ist ja auch so eine Art Balzverhalten über Musikgeschmack. Beziehungsweise die ganze Male Manipulator Musik beruht ja darauf, dass man sagt, guck mal, ich habe hier diese super tolle Platte, Meat is Murder.
Also ich erinnere mich an eine Situation, wo wir in der Mutter saßen und dort ein Vertreter einer jungen Subkultur dabei beobachteten, wie er über Musik referenzierte mit zwei jüngeren Damen.
Ja.
Und wir, glaube ich, irgendeinen Spruch dazu wir haben uns eben drüber unterhalten und wir wussten gar nicht, dass das überhaupt wahrgenommen wird, aber wir haben da irgendeinen Spruch gelassen oder so unter uns.
Ja.
So. Und dann kam eine der jungen Damen zu unseren Tisch und hat sich darüber beschwert.
Was hat sie gesagt?
Weiß ich nicht.
Das ist jetzt sehr kryptisch. Ich kann mich immer an die Situation gar nicht mehr erinnern.
Kannst du dich nicht mehr dran erinnern?
Weil ich mein Gehirn geschrottet habe mit Haschgift als Teenager.
Mit Haschgift. Ich kann es auch nicht mehr so genau. Also ich müsste kurz überlegen. Aber ich glaube, es alles beruhte auf einem riesengroßen Missverständnis. Und diese Dame hat auf jeden Fall mitbekommen, dass wir darüber geredet haben oder gesagt haben, ah, guck mal, da sitzt er hier mit den jungen Mäuschen und referiert über gute Musik und so. Und ich glaube, sie hat gehört, dass wir darüber reden und meinte, wir hätten einen Begriff benutzt, den wir gar nicht benutzt haben in dem Zusammenhang.
Mäuschen.
Und meinte, wieso, warum habt ihr das gesagt oder so, keine Ahnung. Und also sie fand das auf jeden Fall doof, dass wir das überhaupt so kommentiert haben. Vielleicht hat sie sich auch erwischt gefühlt, dass sie sich von diesem jungen Herrn der Subkultur mit einem exquisiten Musikgeschmack hat bezirzen laufen lassen.
Ja, vielleicht kommt es ja auch gut an, ich weiß es nicht. Ja, ja. Schreibt uns mal bitte.
Ja, also wir haben auf jeden Fall schlechten Musikgeschmack, das haben wir in der letzten Folge bewiesen.
Ja.
Nochmal nachhören.
Ja, wobei das ist wirklich, ich muss mich da wirklich nochmal rausreden, so ein bisschen. Das ist auch wirklich dein Ding mit den Chili Peppers. Bei mir hat das irgendwie alles eher so eine...
Ja.
Ich habe das nur immer so nebenbei gehört. Das ist wirklich ein Spiel, was ich mitspiele. Mir ist das nämlich nochmal aufgefallen. Felix liebt
Deutschpunk.
Deutschpunk liebe ich natürlich. Also liebe ich mehr als die Chili Peppers. Mir ist halt nochmal aufgefallen, dass du in dieser Flea-Folge ganz oft so die Namen der frühen Red Hot Chili Peppers Mitglieder nennst. Das hat auch so was leicht Snobbiges, dass man sich so von wegen, ich kenne mich hier aus. Weil ich kenne von den Red Hot Chili Peppers wirklich nur die
aktuellen Mitglieder.
Ja.
Und also, Josh Klinghoffer natürlich.
Ja, und Dave Navarro. Aber da hört's auf. Ich weiß nicht, wer da früher Schlagzeug gespielt hat. Ach doch, Cliff Martinez hat da mal Schlagzeug gespielt, glaube ich.
Ganz, er hat ein Album gespielt. Ja. Cliff Martinez und ein Sherman an der Gitarre. Ich glaube, das erste Album, weil Hillel Slovak, der damalige Gitarrist, und Flea sich kurzzeitig entschieden hatten.
Jetzt machst du schon wieder, du setzt diese Namen.
Bei What Is This mitzuspielen, weil die haben am gleichen Tag ein Angebot über einen Plattenvertrag bekommen wie die Chili Peppers.
Na gut.
Und kurz dachten Hillel und Flea, das ist vielleicht die bessere Option, ist vielleicht so ein bisschen publikumszugewandter und so. Dann hat Anthony Kiedis das aber, nee Quatsch, der hat das mit Flea dann gemacht. Hillel und Jack Irons waren nicht dabei, die haben bei der anderen
Band gespielt. Es ist wirklich so unfassbar langweilig, was du da gerade erzählst.
Ja, und dann haben die aber dieses Album alleine gemacht, mit dem sie nicht zufrieden sind, haben aber trotzdem mehr Erfolg gehabt als What Is This. Und dann kamen Hillel Slovak und Jack Irons angekrochen und meinten, wir wollen doch wieder bei euch mitmachen, es läuft ja ganz gut bei euch und so. Ja,
also
so
ich kenne damals Cliff Martinez nur, weil der den Soundtrack von Drive gemacht hat.
Genau.
Dann viele Jahre später.
Hat nicht viel da gespielt. Ich glaube, wirklich nur ein Album und vielleicht ein paar Gigs und so und dann war er wieder raus.
Ja.
Jack Irons ist eigentlich der alte Schlagzeuger.
Ja, sehr gut. Ich habe jetzt hier gar nicht mehr so viel auf dem Zettel und bin leicht verwirrt. Du hast von diesem Film erzählt. Ah ja, genau. Okay. Da waren wir zuletzt. Also wäre es für dich jetzt eine Kinoempfehlung?
Ja, ja. Ist ein guter Film. Aber auch ein fantastisches Buch. Nur der Film konzentriert sich natürlich mehr so auf die musikalische Komponente, weil das kannst du ja im Film auch viel besser darstellen als im Buch.
Ja.
Deswegen, es hat sowas leicht Musical-artiges. Das ist auch was für dich, dachte ich.
Ja.
Es wird viel gesungen. Ja, es wird viel gesungen.
Aber so bekannte Folksongs oder eigene? Eigenkompositionen? Naja,
schon auch mal etwas, was man vielleicht schon mal gehört hat, aber es geht ja vor allem darum, dass die halt auf diese Wachswalze, ein frühes Aufnahmeinstrument, mit dem sie durch die Wälder reisen, diese Folksongs sammeln wollen. Und das sind natürlich dann nicht immer unbedingt Bekannte, sondern sie suchen ja quasi nach dem heißen Scheiß, den man noch nicht kennt.
Ja, ja. So ein bisschen wie heutzutage so Leute, die Bootlegs machen, die aufnehmen im Jazzclub. Genau.
Ich glaube, sie haben so 20 Wachswalzen, die sie beschallen können mit so einem langen Trichter. Und dann gehen sie von Hof zu Hof und fragen, welche Songs könnt ihr singen?
Ja, oder man hätte natürlich zu der Zeit auch einfach nur das Vogelgezwitscher aufnehmen können und das dann so als frühen Ambient-Track abspielen wieder. In so einer New Yorker Sauna.
Ja, das wäre geil, wenn es eine Fortsetzung zu diesem Film gäbe und irgendwie am Ende Paul Mescal doch glücklich wird in irgendeiner Beziehung, wo er halt einfach nach den aktuellen Ambient-Hits sucht.
Ja, ja. Finde ich nicht so schlecht. Ist ja auch immer so ein Ding in der elektronischen Musikproduktion. Wie heißt das nochmal? Field Recording, sagt man dann. Ich benutze hier ein Field Recording. Ich muss mich demnächst auseinandersetzen, weil das irgendwie zum Thema passt, weil ich eine Musik machen muss, die sich irgendwie grob mit dem Bereich Wasser auseinandersetzt.
Mhm.
Hast du da eine Assoziation? Thema Wasser.
Wir waren noch mal auf dem Konzert von Hélène Grimaud.
Hélène Grimaud, ja.
Hélène Grimaud, die einen ganzen Zyklus von Debussy runterratterte, der sich ausschließlich mit Wasser beschäftigte.
Ja, La Mer gibt's natürlich. Aber ja, was gibt es da? Arabesque? Ja. Okay, das gucke ich mir an.
Ja, schaut mal nach. Der hat sich ein Album mit aufgenommen, auf jeden Fall. Viele Ganztöne. Wir haben da sehr viele Ganz...
Aber, ja, gut.
Aber das kann einfach so ein Debussy-Ding sein, ne?
Könnte ein Debussy-Ding sein. Ich weiß nicht, Ganztöne, das klingt für mich auch gar nicht so wässrig. Das klingt eher nach
sie
Luft.
Hat sie, immer so, sie hat die immer so nach unten plätschern lassen.
Ah, okay.
Irgendwie so. Weiß nicht mehr. Und zwar natürlich, es musste ja auch modern sein.
Ja?
Ja, Debussy kann jetzt nicht so klingen wie früher.
Das stimmt. Also Wasser sagst du Debussy. Anspieltipp.
Gibt es auf jeden Fall Literatur von Grimaud interpretiert.
Kannst du mal rein. Alles klar. Gut. Noch eine Idee?
So aus dem Stegreif. Noch mehr Musik zum Thema Wasser.
Ja, es sei denn, kann ja sein, dass dir was einfällt. Weil du ja jetzt viel im Wasser warst. Im Liquidrom. Also, das wird auf jeden Fall, bitte schickt mir mal die besten Wassermusiken. Ah ja, Händel-Wassermusik natürlich. Aber das klingt für mich gar nicht so wässrig.
Also. Keine Ahnung. Mich würde auch interessieren, dann, was sie eigentlich dann Timmy, dem Wal, eigentlich vorspielen, damit er mal endlich mal seinen Weg aus der Bucht rausfindet. Aber vielleicht sollte man dem mal Debussy vorspielen. Der hat ja so ein bisschen GE, also geistige Entwicklung. Weil der scheint es ja irgendwie schwer zu haben. Also immer da, wo es flach wird, da denkt er, okay, hier bleibe ich. Ich meine, so ein Wal müsste es doch irgendwie drauf haben, dahin zu schwimmen, wo er merkt, so, ach, hier habe ich ein bisschen mehr Platz. Aber nee, immer wieder, ah, nee, eine Sandbank, okay, mach hier lang. Also, verstehe ich nicht. Vielleicht falsche musikalische Literatur, die da.
Ich würde empfehlen, Achtung, Vorsicht, wieder Cancel-Gefahr, aber damals zum Film Free Willy kam doch Michael Jackson mit der Single Will You Be There um die Ecke.
Ja.
Vielleicht wäre das was. Vielleicht, wenn man ihm das vorspielt.
Den haben sie einfach aus dem Wasser rausgeholt, ne, den Willy?
War das so? Ich dachte, der springt selber rüber. Über diese Klippe.
Aber den haben sie doch irgendwann nochmal rausgeholt. Das war doch gar kein Problem. Haben sie und dann woanders hingefahren. Haben sie immer so nass gehalten und so.
Okay.
Naja.
Ja gut, ich bin da offen.
Ich glaube, er macht noch seinen Weg in die Nordsee.
Ja.
Wir wünschen ihm alles Gute und du hast recht. Michael Jackson sollten wir immer vorspielen. Ja. Wie heißt das Song? Will you be there?
Ja, Will you be there? Ja, natürlich. Stimmt. Wow, full circle. Sehr, sehr gut.
Alles klar. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Schluss. Oder hast du noch was Wichtiges?
Absolut nicht. Tut mir leid, ich bin heute wirklich absolut leer. Ich schaff's irgendwie nicht mal so richtig was, irgendwas Gehaltvolles heute zu erzählen.
Was? Ich finde, du hast gut geliefert.
Ja, danke, danke, danke. Wir haben nur letztes Mal gesagt, Freddie Hubbard, der hätte ja eigentlich keine Hits. Aber was einer von vier Groove-Stücken ist, die jeder Jazzer ab und zu im Jazzclub spielen muss, ist doch Red Clay. Und das ist eine Freddie Hubbard Komposition. Ja. Zugegebenermaßen ein bisschen im Schatten vom Watermelon Man und Cantaloupe Island. Aber trotzdem würde ich sagen, also so honorable Menschen, wenn es darum geht, Groove-Nummern im Jazzclub. Wollte ich nur nochmal sagen, damit zumindest mal ein Jazz-Song heute in der Playlist landet. Also.
Ja. Ansonsten, wenn ihr euch aus eurer Schwarzhörerschaft befreien wollt, dann geht das, indem ihr uns unterstützt. Denn Podcast ist teuer, dies, das, wir brauchen euer Geld. Bitte spenden unter buymeacoffee.com/lkjazz. Da könnt ihr mit Apple Pay und Credit Card bezahlen. Oder ko-fi.com/lkjazz. Da könnt ihr mit PayPal bezahlen. Das Ganze werden wir auch nochmal in die Shownotes packen. Ansonsten, es gibt eine Playlist, wo alle Musik, über die wir reden, nochmal aufgeführt wird. Sie ist noch nicht ganz vollständig, aber die aktuellen Folgen sind ziemlich vollständig.
Bis von 25 sind wir, von unten.
Von unten, ja, aber von oben ja auch. Bis
140
ist ja alles da.
Oder sowas.
Genau. Wenn ihr uns unterstützen wollt, diese Playlist zu befüllen, weil ihr alte Folgen hört, dann meldet euch bei uns, denn wir können ja nicht alles selber machen. Das ist auch ein Mitmacht-Podcast. Die Playlist heißt LK Jazz, die Podcast-Playlist. Bitte folgen.
Genau.
Ansonsten spielen wir Konzerte. 5.5. Dresden Tonne. Am Tag davor in Prag, im Palast Akropolis oder so heißt das. Also falls ihr da über die Grenze wollt, könnt ihr machen. 13.5. Hamburg, Lambert und Friends mit Gästen. Tristan Brusch, Meckes, Cat Frankie ist dabei, Goodwin, Thorsten Nagelschmidt und Valeska Steiner von der Gruppe Boy. Ihr erinnert euch noch. Riesenhits. Goodwin ist übrigens von der Gruppe The Slow Show. Das Ganze nochmal am 17.5. in Berlin. Am 13.5. war das in Hamburg, am 17.5. in Berlin. Dann noch weitere Konzerte folgen. Eure Stadt ist bestimmt dabei. Schaut doch einfach mal nach. Ihr seid ja aus Jena, Leipzig, Hannover, Dortmund, Köln, Darmstadt, Freiburg, Dornbirn und so. Da könnt ihr uns auch sehen. Ansonsten spielt bestimmt auch deine Gruppe, die höchste Eisenbahn, noch bald irgendwie.
28.5. Immer gut Festival, nächstes Konzert. Ich sage jetzt immer nur noch das nächste Konzert.
Okay.
Ihr könnt aber auch Karten kaufen für andere höchste Eisenbahn-Konzerte später im Jahr. Die sind auf der Homepage zu sehen. Und nächstes Mal, wenn es näher an den Vorverkauf rangeht, dann sage ich die nochmal. Habe ich aber jetzt keine Lust zu.
Okay.
Denn Time is Money, wie wir Kunstfreaks sagen.
Alles klar, dann würde ich sagen, hören wir das nächste Mal wieder. Wir gehen in die Recherche, was die Schwurbelmusik angeht und die Beschallungskonzepte und setzen uns auch nochmal mit der Wassermusik auseinander. Da muss es ja auch irgendwelche popkulturellen Referenzen geben. Oder auch was aus dem Jazz vielleicht.
Ja, ich bitte drum. Ansonsten bitte noch bewerten. Das macht ihr übrigens schon sehr gut. Danke, danke. Ich merke eine deutliche Progression was ja, 5-Sterne-Bewertung angeht und auch 4-Sterne-Bewertung meinetwegen, da sind wir offen.
Nee. Wir fangen jetzt nicht an, irgendwie 4-Sterne-Bewertungen einzufragen.
Schneide ich raus, 5-Sterne-Bewertung und Kommentare und auch liebe Nachrichten, die ihr uns schreibt. Dankeschön. Das ist super. Und ich bekomme auch mit, dass ihr die gerne mal so eine Folge weiterempfehlt. Sehr gut. Vielen Dank. Weiter
sehr
so, bitte.
Gut, sehr
Dank.
Gut. Das ist sehr wichtig. Folgen weiterempfehlen, denn die beste Propaganda ist die Mund-zu-Mund-Propaganda.
Ja.
Wachstum durch WhatsApp.
Richtig.
Ja. Einfach mal weiterleiten. Hier, spannendes Thema zum Thema Schwurbelmusik. Hier einfach mal in die WhatsApp-Gruppe und alle Leute reden drüber. Und könnt ihr euch bei der nächsten Party ausgiebig damit drüber unterhalten. Uns ein Feedback senden, denn das brauchen wir auch. Kommentare gern gesehen. So ein kleines Kommi aktiviert den Algorithmus, die Glocke aktivieren. Ich weiß gar nicht, ob wir eine Glocke haben. Ich kenne das nur aus anderen Podcasts, dass es immer angesagt wird. Ja, aktiviert die Glocke. Ja, keine Ahnung.
Ja,
ich habe die Glocke nie aktiviert, aber ich glaube, das geht. Und das ist wichtig.
Die Glocke.
Ja, all diese Dinge. Denn Wachstum ist wichtig. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Genau.
Macht es gut mit swingenden, schwurbelnden, entspannenden Grüßen. Eine schöne Woche.
Exakto. Ciao.